Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, unser heutiger Predigttext hat's in sich und ich möchte uns aber trotzdem gleich vorlesen, damit wir einen Eindruck haben, wo es, an welcher Stelle es bei uns knackst. Es ist ein Abschnitt aus Markus 10. Es geht um die Ehescheidung. Und Jesus machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Jesus, möchte ich jetzt einfach bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns deutlich machst, was du uns dadurch sagen willst, was du uns zeigen willst. Es geht ja nicht darum, den erhobenen Zeigefinger vor uns zu stellen. Es geht ja nicht darum, uns zu richten, sondern es geht ja darum, uns zu heilen. Hilf uns, dass wir das hören, wenn wir jetzt auf dein Wort achten, wenn wir jetzt dein Wort annehmen, dass du uns helfen und heilen willst. Sei du mit deinem Heiligen Geist mitten unter uns. Segne du, was wir hören und was ich weitergeben darf. Amen. Ja, das Thema der Predigt ist, was Jesus über die Ehe denkt und wie du sie mit seiner Hilfe leben darfst. Ich habe das etwas untergliedert. Erstens, Jesus sieht die Ehe von der Schöpfung her. Zweitens, Jesus weiß, dass wir unsere Ehe nur als Sünder leben können. Drittens, Jesus bietet eine dreifache Hilfe für die Ehe an, nämlich A, Gott hat gefügt. B, Gott gibt uns für die Ehe eine klare Orientierung. Und C, Gott schenkt Vergebung. Liebe Gemeinde, niemand wagt sich an diesen Predigttext heran, schreibt der Schriftleiter einer Zeitschrift zur Predigtvorbereitung. Der Grund dafür liegt an der Brisanz des Themas. Und ich muss mich in dieser Frage auch nach über 20 Ehejahren noch wirklich als Anfänger und Lernender outen. Ich bin keineswegs Experte für Ehefragen. Aber in diesem Text geht es ja auch nicht um die eigene Kompetenz in Ehesachen, sondern darum, was Jesus und was Gott sich bei der Schöpfung der Ehe gedacht hat. Und welche Möglichkeiten und Hilfe er uns dabei bieten kann und schenken möchte. Sofern wir wirklich bereit sind, unsere Ehe aus seiner Hand zu nehmen und an seiner Hand auch zu leben. Das ist ganz entscheidend. Es kommt nicht darauf an, was wir schaffen, sondern was Jesus in uns schaffen darf, was er in uns verändern darf. Wir werden heute aufgerufen, davon zu hören und uns ganz konkret darüber Gedanken zu machen, wie Jesus die Ehe beurteilt und was er über das leider auch für Christen ganz, ganz heikle Thema Ehescheidung lehrt. Doch eins zuvor, Jesus lehrt nichts, von dem er nicht ganz fest überzeugt ist, dass es in seiner Nachfolge auch gelebt werden kann. Nun wissen wir alle, in unserer Gesellschaft gehen die Vorstellungen über die Rollenbilder und Zuordnungen von Männern und Frauen weit auseinander. Die Entwicklungen in unserem Berufsleben, in unserer Ausbildung und so weiter haben vieles dazu beigetragen, dass sich die Rollen von Frauen und Männern in den letzten 50 Jahren radikal verändert haben. Und die Massenmedien tun das ihre noch hinzu. Sie geben es vor. Sie geben vor, wie man in der modernen Zeit leben soll, darf, kann. Man lebt zusammen, solange es gut geht. Ob mit oder ohne Trauschein, das ist Privatsache. Eine Landrätin aus Bayern hat jüngst gefordert, die Ehe auf 7 Jahre zu begrenzen und dann eventuell zu verlängern oder auch abzubrechen. Man spricht schon längst von Lebensabschnittspartnern. Ehescheidung ist zur bedauerlichen, aber rein statistisch gesehen zum Normalfall geworden. Jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden und das ist leider auch bei Christen nicht sehr viel anders. Einen Seitensprung tragen sich aufgeschlossene, tolerante Paare und Partner nicht nach. Die althergebrachte Ehe scheint tatsächlich nur noch eine unter verschiedenen Möglichkeiten zu sein. Kürzlich, vor wenigen Tagen, wurde das Gesetz für das Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Partnern so verändert, dass es zwischen dem Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Partnern und Eheleuten praktisch gar keinen Unterschied mehr gibt, rechtlich gesehen. Beim Fest seiner goldenen Hochzeit wurde der Opa von einem Enkel gefragt: Habt ihr in den 5 Jahrzehnten eurer Ehe eigentlich niemals an Scheidung gedacht? Darauf antwortet der Opa: Nein, über Scheidung haben wir eigentlich nie nachgedacht. Das gab es in unserer Zeit nicht. Aber erschießen hätte ich sie oft können. Ja, für Großvater und Großmutter war Scheidung gesellschaftlich einfach nicht drin. Das ging nicht. Es war gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht drin. Aber offenbar war das Verheiratetsein bisheriger Generationen nicht so überzeugend, dass die jüngeren Leute unter uns mit fliegenden Fahnen aufs Standesamt und an den Traualtar eilen. Die Menschen werden immer älter, die sich verheiraten, die sich trauen lassen. Und viele nehmen es gar nicht wahr. Sie leben einfach in einer offenen Partnerschaft. Und wenn sie es schon gewagt haben, sind sie leider auch oft nur allzu schnell bereit, den Kampf um den Erhalt ihrer Ehe irgendwann aufzugeben und lieber durch ihre Scheidung ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende in Kauf zu nehmen. Dass solches Denken und Handeln nicht neu ist, zeigt auch unser Predigtext. Der ist im Grunde ganz modern. Denn diese Frage, darf man sich scheiden lassen, das war zur Zeit Jesu eine ganz normale Frage. Und die Anlässe, warum man sich scheiden lassen durfte, waren banal. Etwa, wenn die Frau regelmäßig die Suppe anbrennen ließ. Das war ein Scheidungsgrund. Der Mann durfte sich von dieser Frau scheiden lassen. Das war rechtlich im Judentum erlaubt. Es gab eine Schule, die das erlaubt hat unter den Rabbinern, die gesagt hat, wenn die Frau nicht so pariert, wie es sein soll, dann lässt man sich einfach scheiden. Fertig. Und offenbar ging es schon in Martin Luthers Haus, also im ersten evangelischen Pfarrhaus, recht derb zu. Luther sagt, es steht nicht in deiner Hand, die Liebe zu bewahren. Du hast einen starken Feind. Der Teufel sieht von Herzen gern, dass man im Haus knurrt und murrt, Stühle, Bänke und Tische umwirft, mit der Frau die Stube kehrt oder ihr eine Ohrfeige gibt. Das wollte der Teufel gerne haben, dass kein Mensch bei seiner Frau bliebe und dass keine Frau ihren Mann lieb hätte. Und von dem berühmten englischen Erweckungsprediger John Wesley ist überliefert, dass er von seiner Frau an den Haaren durchs Zimmer gezogen wurde. Und trotz allem tritt Jesus hier in unserem Predigtext überzeugend und werbend für die Ehe ein. Er sagt, ja, das ist von Gott gewollt. Die Ehe ist eigentlich die Gemeinschaft, die Gott haben möchte. Deshalb wollen wir zunächst hören, wie Jesus die Ehe sieht. Damit sind wir beim ersten Punkt. Jesus sieht die Ehe von der Schöpfung her. Jesus geht nicht von der gesellschaftlichen Situation seiner Zeit aus. Er möchte diese Diskussion gar nicht weiterführen, die damals geführt wurde, ob eine Frau schon wegen angebrannter Suppe weggeschickt werden durfte. Er sagt zu seinen Gesprächspartnern, von Beginn der Schöpfung an hat Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hier geht es gar nicht um Herzensbeziehungen, Herzenszusammenführungen oder irgendetwas, die entweder funktioniert oder nicht funktioniert, ob das Essen funktioniert oder nicht funktioniert, sondern es geht um eine Entscheidung, die Menschen getroffen haben und auf die Gott seine Hand gelegt hat, gesagt hat, ihr seid ein Paar. Und diese Entscheidung führt dazu, dass diese zwei die engste Beziehung eingehen, die es unter Menschen gibt, nämlich, dass sie körperlich auch eins werden. Damit ist, wenn das in der Öffentlichkeit bekannt gegeben ist und öffentlich vollzogen ist, die Ehe vollzogen. Damit spricht Jesus das Urverständnis von Ehe aus. Man kann sich kein engeres Einssein von zwei Menschen vorstellen. Sicher, sie sind zusammengejocht, wie man wörtlich übersetzen könnte. Es sind also noch immer zwei an derselben Deichsel und doch sind sie eins. Die Ehe ist also ständiges Ereignis einer einzigartigen Zusammengehörigkeit, ein immer wieder leibliches Einswerden, das Mann und Frau aufs Tiefste miteinander verbindet, ja auch durch den Geschlechtsakt. Ich möchte es in einem Bild sagen, wenn Eheleute auseinandergehen, dann ist bei jedem von ihnen die Hälfte amputiert. In der Ehe gibt einer dem anderen sein Letztes und Bestes, eben sich selbst, sich ganz. Das kann man nie mehr ungeschehen machen, das kann man nicht zurückdrehen. Man kann nicht sagen, heute mit dem und morgen mit einem anderen, sondern dieses Geben, dieses Schenken ist ein Schenken, ja, bis der Tod uns scheidet. Manche mögen denken, das ist ja eine übertrieben steile und überzogene Vorstellung von Ehe. Aber Jesus fragt danach, wie Gott die Ehe gemeint hat. Er sagt nicht, ja, wie kann man sich das jetzt vorstellen oder wie wollt ihr das denn nun machen, sondern er fragt danach, wie Gott die Ehe gemeint hat. Und wie hat Gott sie denn gemeint? Jedenfalls nicht so, wie schöpfungsfeindliche Eiferer es in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte dargestellt haben. Erotik und Freude an der Sexualität sei zu meiden, möglichst ganz nach hinten zu stellen. Nein, Jesus will uns die Freude an der Geschöpflichkeit und Geschlechtlichkeit nicht ausreden. Sie ist Kernpunkt in der Ehe. Im Gegenteil, er will, dass wir die schönste leibliche Gabe besser nutzen und fröhlicher empfangen. Gott will keine erotischen Stümper. Im Gegenteil. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das sich mit der Liebe und Erotik eines Paares beschäftigt. Das Hohelied der Liebe im Alten Testament. Ein erotisches Buch in der Bibel. Wir wären erotische Stümper, wenn wir uns ohne das tiefe Ja zum anderen, ohne die Ganzheit der Lebensgemeinschaft, ohne die Treue, ohne dieses unauflösliche Einssein lieben wollten. Wer das spätere Auseinandergehen seiner Ehe von vornherein mit einkalkuliert, lebt und liebt unter dem Vorzeichen eines Wenn und eines Aber, also halbherzig und unverbindlich. Es kann ja sein, dass es irgendwann auseinandergeht. Nein, Ehe, der Entscheidung zur Ehe heißt, ich schenke mich dem anderen ganz. Abenteuer sind prickelnd. Sie regen auch eine Zeit lang an, aber sie haben keinen Bestand, sondern enden meistens in großen Enttäuschungen. Mit einem ganz bitteren Nachgeschmack, den man auch so nicht mehr los wird. Nun hat sich in diesen fast 2000 Jahren seit Jesus die Gestalt der Ehe stark verändert. Die Frau ist nicht mehr nur noch die Dienende im Haushalt. Da liegen große gesellschaftliche, wirtschaftliche, rechtliche und soziale Umwälzungen zwischen damals und heute. Es kann freilich nicht darum gehen, diese Entwicklung rückgängig zu machen. Und ich glaube, das will Jesus auch gar nicht. Das ist nicht das Thema, das Jesus hier wählt. Aber darauf kommt es weiterhin an, dass bei allen veränderten Rahmenbedingungen der Ehe das mit der Schöpfung Gottes gesetzte Urverständnis der Ehe gestalterisch wirkt. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Eheleute geben ihre Person nicht auf, aber jeder liebt im anderen auch etwas von sich selbst. Und er trägt dafür Verantwortung. Der andere ist nicht ein fremder Mensch, bei dem man etwa jeden Tag neu fragen müsste, ob man weiterhin zusammenbleiben will. Wer den anderen wegschickt, der trennt sich bildhaft gesprochen einen Arm oder ein Bein ab. Ein Stück von seinem Körper, ein Stück von seinem Leib, ein Stück von seinem Leben. Ein Fleisch sein. Wer gesagt hat, der andere gehört zu mir und ich gehöre zum anderen und das öffentlich gemacht hat, das heißt die Ehe geschlossen hat, der hat das bis zum Ende gemacht. Ansonsten, wie gesagt, amputiert er sich. Wer das bejaht, kann seinem Ehepartner getrost Freiheit geben. Im Denken und Handeln, in der Freizeit, im Beruf, im gesellschaftlichen Leben und im Blick auf Bekanntschaften und Freundschaften. Es wird nichts die enge Verbundenheit stören, wenn jeder weiß, ich gehöre dem anderen und der andere gehört mir. Ein steiles Eheverständnis? Vielleicht bleiben wir weit hinter dem zurück, was Jesus unter Ehe versteht. Weit hinter dem zurück. Wir entdecken an uns so vieles, was nicht zu diesem Urverständnis passen will, was sich immer wieder dagegen auflehnt und aufbegehrt. Deshalb ist es für uns auch wichtig zu wissen, wie Jesus dennoch barmherzig ist. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Jesus weiß, dass wir unsere Ehen nur als Sünder leben können. Die Pharisäer fragten Jesus, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Jesus verwies auf das Gebot des Mose. Da antworteten seine Gesprächspartner, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus korrigierte, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Auch wenn dieses Mose-Gesetz nicht den Vorstellungen Jesu entsprach, wusste Jesus, dieses Gebot wurde für Sünder und für die sündige Welt gemacht. Bevor einer den anderen erschlägt, ist das vielleicht noch so der letzte Haltepunkt. Sünder sind Menschen, die an Gott vorbeileben. Eine sündige Welt ist eine Welt, die ohne Gott auszukommen meint. Herzenshärtigkeit heißt, wenn du wirklich ohne Gott auch in deiner Ehe leben willst, dann, bevor du den anderen erschlägst, dann trenn dich lieber. Darum ist dieses Gebot Moses eine Art Notordnung, ein Zugeständnis an die Menschen. Es ist dazu gegeben, dass Sünder nicht an ihrer Sünde kaputt gehen, um eures Herzens Härte willen. In einem Lied von Jörg Swoboda und Theo Lehmann ist davon die Rede, wenn es heißt, Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, Herzen, die hart sind wie Stein, Fäuste, die drohen und schlagen, Fäuste, die roh und gemein, Augen, die falsch sind wie Schlangen, Augen, die kalt sind und klein, Menschen, die starr sind wie Eisen, Menschen, die niemand verzeihen. So weit kann es zwischen Ehepartnern kommen und es gibt tausend Gründe dafür und ich habe in meinem Bekanntenkreis genug davon erlebt, dass Ehepartner sich gegenseitig erpressen mit ihren Kindern. Zum Beispiel. Im Jahr 1992 strahlte Sat.1 eine Unterhaltungsshow aus mit dem Titel Glücklich geschieden. In der Ankündigung dieser Sendung hieß es, bloß nicht weinen, wenn man auseinandergeht oder Scheidung der zweitschönste Tag im Leben. Geschiedene wurden ins Fernsehstudio gebeten und sollten über Vorlieben und Besonderheiten ihres neuen bzw. ihres ehemaligen Partners erzählen. Es sollten dabei auch die letzten menschlichen Eigenheiten bis ins kleinste Detail öffentlich ausgebreitet werden, die zu solch harten Herzen führen können. Angefangen von der nicht ausgedrückten Zahnpastatube über den Katzenhass bis hin zu den Ausflügen in außereheliche Betten. Menschen können einander furchtbare seelische Schmerzen zufügen. Hier ist nichts mehr zu sehen von dem guten Schöpferwillen Gottes, der uns eigentlich volles Glück zugedacht hat. Volles Glück, auch volles Eheglück, möchte Jesus dir und mir schenken. Wo sich der Mensch jedoch Gottes guten Absichten und Gottes Wort verweigert, wo der Mensch sich gegen Gottes Liebe wehrt, wird der menschliche Egoismus zügellos dominieren. Und dann muss auch damit gerechnet werden, dass Ehen wirklich kaputt gehen. Herzenshärtigkeit, das heißt, du stellst dich gegen Gott und sagst, brauche ich nicht. Ich bin mit meinem Herzen genug. Dies soll dann, wenn es schon nicht zu vermeiden ist, wenigstens in geordneter Rechtsform geschehen, bevor es Tote gibt. Bevor der Opa seine Oma erschlagen hat. Der Scheidebrief des Mose war so etwas wie ein notarieller Akt, eine Art Notverband, der vorübergehend Schlimmeres verhüten kann. Jesus kennt uns als ein ehebrecherisches Geschlecht, das ständig Gott die Treue aufkündigt oder in der Gefahr steht, das zu tun. Dies veranlasst ihn aber nicht, uns Menschen zu verachten und unserem Schicksal zu überlassen. Zur Ehebrecherin sagt Jesus, Johannes 8, Vers 11, ein Zweifaches. Und wir hören immer nur die erste Hälfte. Ich verdamme dich nicht. Aber dann kommt die zweite Hälfte. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und ich möchte es noch einmal weiterführen. Ich glaube, dass Jesus gemeint hat, sündige hinfort nicht mehr, denn ich bin da. Ich bin für dich jetzt da. Darum brauchst du nicht mehr zu sündigen. Jesus billigt zwar nicht die Sünde, aber er liebt den Sünder. Jesus ist barmherziger, als wir Menschen es oft zu meinen glauben. Seine Absicht ist es, Beziehungen wieder zu heilen, kalte Herzen wieder zu erwärmen, Menschen wieder zueinander zu bringen, Herzen zusammenzuführen. Jesus kennt das arme, lebens- und liebeshungrige Menschenherz. Jesus weiß und versteht, dass wir unsere Ehe nur als Sünder leben können. Er weiß auch, dass es manchmal ohne Notmaßnahmen nicht gehen wird. Dennoch bietet er Hilfen an. Damit sind wir beim dritten Punkt. Jesus bietet eine dreifache Hilfe für die Ehe an. Zunächst, Gott hat zusammengeführt. Jesus kennt das so verletzliche Gebilde Mensch überaus gut. Er selbst ist wahrer Mensch bis in die letzten Herzensregungen hinein. Und so weiß er auch, dass das eheliche Miteinander ein überaus komplizierter und empfindlicher Prozess ist. Dazu musste er nicht selbst verheiratet sein. Auch gerade, weil er das menschliche Herz kennt, verweist er die Ehe weg vom subjektiven Verliebtsein hin zu dem objektiven Gott hat zusammengefügt. Es ist freilich unsere Entscheidung gewesen. Eine Entscheidung gewesen, die ich irgendwann mal für meinen Partner getroffen habe, für meine Frau getroffen habe. Ja, ich liebe dich, ich möchte mit dir ein Leben lang zusammenleben. Aber wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott zusammengefügt hat. Dass Gott uns als Ehepaar zusammengefügt hat, dass seine Hand auf unserer Ehe liegt. Natürlich ist das schön, imponierend, anziehend, beglückend, wenn Menschen einander verliebt sind und das auch noch nach außen hin zeigen. Aber wissen wir nicht auch, dass dieses Gefühl allein im Ernstfall überhaupt nicht trägt? Verliebtheit vergeht, das gibt es. Das Faszinierende wird mit den Jahren normal und es wird sogar schlimmer. Das Normale ist, dass wir unseren Partner mehr und mehr kennenlernen und mehr die dunklen, die verdeckten Seiten kennenlernen, die der andere uns vielleicht früher aus Scham oder aus Furcht verschwiegen hat. Aber dann kommen sie heraus. Dann merken wir, wie unterschiedlich wir sind. Und dann heißt es auch, diese Ehe zu leben als Menschen, auf denen die Hand Gottes liegt, die Gott zusammengefügt hat. Der Alltag verschluckt, was die verliebte Hochstimmung hervorbrachte. Jeder hat seine Grenzen. Und wir sind unterschiedlich. Wie gut ist es da, dass Jesus feststellt, Gott hat zusammengefügt. Hab keine Angst. Auch jetzt nicht. Auch jetzt, wo du merkst, dass der andere so anders ist als du. Dass der andere so andere Vorstellungen hat als du. So anders leben möchte als du. Gott hat zusammengefügt. Gott hat euch beide zusammengefügt. Was uns in der Ehe verbindet, liegt also außerhalb von uns. Gott trägt uns durch. Deshalb ist er die Kraft, die uns zusammenhält. Deshalb ist er die Mitte des Ehelebens. Eine Ehe ist nie eine Zweiheit, sondern eine Dreiheit. Von Christen jedenfalls. Christen leben zu dritt in der Ehe. Und deshalb ist auf ihn zu setzen. Er ist die größte Figur in unserer Dreiheit. Deshalb ist er zu bitten, deshalb ist er die Quelle der Liebe und der Ehe. B. Gott gibt uns für die Ehe eine klare Orientierung. Das ist die zweite Linie, dass Gott uns Orientierung gibt. In der Bibel zeigt uns Gott den Weg zu sich und zum anderen, also auch zu unserem Ehepartner. Insofern könnten wir formulieren, dass Glücklichsein in der Ehe ist eine Sache des Gehorsams. Wer glücklich sein will, muss sich der guten Hand Gottes anvertrauen und den Weisungen seines Wortes folgen. Wer glücklich sein will, muss nicht dem anderen ständig alles nachreden. Er muss auch nicht versuchen, alles zu harmonisieren, was zwischen uns vielleicht schwer harmonisierbar ist, sondern der muss sich Gott anvertrauen. Wer glücklich sein will in der Ehe, muss sich Gott anvertrauen. Nicht danach fragen, was gerade noch erlaubt oder schon nicht mehr erlaubt sein könnte, sondern den Sinn seines Wortes aufspüren und hinter den Buchstaben zum Kern der Botschaft vordringen. Erst dann kann die tiefe, heilende Liebe Jesu aus ihr heraus in unsere Herzen hineinstrahlen, uns verändern und auch unsere Beziehungen heilen. Wenn wir sagen, nicht das, was der andere will, ist für mich Maßstab, nicht das, was ich will, ist für mich Maßstab einer guten Ehe, sondern das, Herr, was du willst, Herr, ist der Maßstab meiner Ehe. Zeig du mir und führ du mich zum anderen. Verbinde du uns ganz fest miteinander. Darum brauchen wir auch die regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen und anderen Ehepaaren, die uns helfen, mit unserer Ehe zu leben und denen wir wiederum helfen, in ihrer Ehe klarzukommen, indem wir gemeinsam Gottes Wort hören, indem wir gemeinsam Bibel lesen, in Hauskreisen, füreinander beten, füreinander da sind, auch Seelsorge miteinander haben. Dass wir uns gegenseitig helfen, Gottes Willen, Gottes Liebe besser zu verstehen und im Alltag danach zu leben. So können auch Eheleute anderen Eheleuten helfen, sich gegenseitig stützen und ermutigen. Wer diese Schritte im Aufblick zu Jesus tut, erfährt auch, dass Gott Vergebung schenkt. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Gott schenkt Vergebung. Jesus, die Person gewordene Liebe Gottes, hat uns am Kreuz von Golgatha die Versöhnung geschenkt. Er hat uns den Weg zur Aussöhnung mit Gott, dem Vater, geöffnet und auch den Weg zur Aussöhnung zwischen Menschen. Wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hängt zusammen, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt, dass Jesus uns die Unmassen von Trennungsdingen in unserem Leben, die uns von Gott trennen, einfach vergeben hat. Und dass er uns darum die Möglichkeit gibt, auch unserem Ehepartner zu vergeben. Auch da, wo die Herzen hart geworden sind wie Hartgeld. Er hat uns den Weg zur Aussöhnung mit Gott, dem Vater, geöffnet und auch den Weg zur Aussöhnung zwischen Menschen und zwischen Ehepartnern. So wie uns Gott vergibt, so können und dürfen wir uns auch einander und als Eheleute gegenseitig vergeben, auch wenn noch so schlimme Dinge da gewesen sind und passiert sind. Liebende leben von der Vergebung, sagt der Dichter Manfred Hausmann. Zum Schluss möchte ich jetzt noch die vollständigen Strophen des vorhin schon erwähnten Liedes von Jörg Swoboda und Theo Lehmann vorlesen. Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, Herzen, die hart sind wie Stein, sollen wieder Herzen werden, sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Menschen, die starr sind wie Eisen, Menschen, die niemand verzeihen, sollen wieder Menschen werden, sollen wieder Menschen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.